Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und unserem heutigen Gast Sepp Reumann von Weingut Reumann. Wir sind in Deutschkreuz bei dir auf dem Weingut, Sepp. Und René, dir brennen schon die ganzen Fragen auf der Zunge zu seinen fantastischen, ausgezeichneten Weinen. Los geht's!
Herzlich willkommen wieder mal aus der wunderschönen Südsteiermark und ich freue mich jetzt wirklich schon über Equinox, Blaufränkisch und auch über Weißwein zu sprechen. Lieber Josef, bist du noch da? Geht's dir gut?
Ja, ich bin hier und bin gut bei Stimmung und es war mir eine sehr schöne Einführung.
Nein, ich weiß, es war wirklich lustig schon und jetzt gehen wir aber ins Eingemachte, jetzt reden wir über deine Weine, weil du hast dich ja kurz anklingen lassen, dass es auch dir wichtig wird in der Zukunft, das Thema Nachhaltigkeit, weniger Alkohol und da ist, glaube ich, Donau Riesling, das hast du auch, eine tolle Piwi-Sorte, die einen Zacken mehr Säure hat und die ins Gebiet, glaube ich, gut reinpasst. Erzähl ein bisschen, warum hast du Donau Riesling und wie funktioniert das bei dir?
Also ich habe vor 3 Jahren bei einem Winzerkollegen einen Donau Riesling probiert, er hat mir das blind gegeben und ich habe gesagt, du, das ist ein super Weißwein, der ist bei uns gewachsen, was ist das, Donau Riesling, gut. Der hat mir dann den Weingarten ganzes Jahr bearbeitet, ich habe dann selber geerntet und einmal ausgebaut und habe den in ein Holz gegeben. Dann haben wir gedacht, 500 Liter Fass war das. Mhm. Dann haben wir gedacht, ne, Holz ist vielleicht nicht so das richtige Thema für Donau Riesling, für diese Piwi-Sorte. Das zweite Jahr habe ich dann nur mehr einen Teil in Holz, einen Teil im Stahltank und jetzt im dritten haben wir am klassischen eigentlich vom Stahltank reingefüllt und ich glaube, das ist für diese Sorte das Richtige. Passt super zu uns, wenn man sagt, der Fußabdruck wird ja immer wichtiger auch. Wir haben 2 Spritzungen im Jahr, vor der Blüte, nach der Blüte. Und er verträgt sehr gut Trockenheit, ist hitzebeständig. Man darf nicht entblättern, also eine Sonne meidet, möchte nicht so gerne. Mhm. Aber er hält die Säure und das ist wichtig, wenn es dann so heiß wird, dass er nicht am Stock die Säure abbaut und dass der Wein zu breit wird. Und ich finde, 2021er, den haben wir jetzt probiert, der bindet das Holz schon sehr gut ein und es kommt doch ein leichter Petrolton durch, den wir ja von den deutschen Rieslingen kennen.
Aha, schon, ja.
Und wir sind ja im Betrieb nachhaltig zertifiziert. Der nächste Schritt wird sein, mit heuer September, dass wir auf Bio umstellen werden, weil diese kleine Fläche wird leicht zu bewältigen sein und ich glaube, dass wir im Mittelburgenland noch nicht so viel Druck haben wie in anderen Gebieten. Sprich, Oidium Peronospora.
Sprich, Südsteiermark.
Also, ja, das ist bei euch ein anderes
Thema. Wir haben ein bisschen mehr Probleme, aber ich finde es großartig, dass du über das Thema nachdenkst und das auch durchziehen wirst. Nur ganz kurz, was ist Donau Riesling? Das ist eine Kreuzung aus Riesling mal ein Haufen, was ich gar nicht lesen kann.
Ja, aber die markanten Sorten Riesling, mal Ruhländer, mal gelber Gutedler.
Genau.
Das sind die Hauptsorten. Und ich finde, ja, es ist ein sehr schöner Wein. Es ist vor allem im Sommer jetzt mit 12 Alkohol zu trinken, gekühlt auf der Terrasse. Und wie gesagt, man muss das nur jetzt den Konsumenten näher bringen. Ich war da mal in Gewalsertal, habe dort eine Präsentation gehabt und das ist ja, dort sind sehr viele, sage ich mal, grün angehaucht. Und wenn du da sagst, zweimal nur spritzen, wenig Bodenverdichtung, wenig CO2-Ausstoß, dann ist ohne zu kosten der Wein schon mal sehr wertvoll für die. Und dort müssen wir hin, also dass wir wirklich sehr nachhaltig reagieren. Wir machen das ja bei uns im Betrieb, bei Pflanzenschutz und so, mit 3-reihiger Spritze oder mit 3 Arbeitsschritte in einen Durchgang, damit man da wirklich Zeit und vor allem auch CO2-Ausstoß und das spart.
Sehr cool.
Ja, also die Zukunft wirklich. Ich bin schon gespannt. Ich werde ihn hoffentlich bald verkosten, eventuell dann sogar hier in Kitzbühel. Und René, ich bin jetzt gerade bei dem Thema Probleme in der Südsteiermark und Piwi-Sorten. Da habe ich jetzt nochmal an etwas gedacht, was du aufgebracht hattest, und zwar diese eine bestimmte Fliege. Wie sieht es denn bei Piwi-Sorten und Fliegen aus? Sind die dann da auch nicht so anfällig für oder wie ist das?
Ja, ich habe jetzt auch kurz angesprochen, weil ich wollte jetzt unbedingt wissen, wie es mit der Suzuki, der Kirschessigfliege im Burgenland ist, weil bei uns in der Steiermark ist es ja verbreitet und es gibt auch richtige Probleme. Aber die Suzuki, die Kirschesfliege, ist ja vermehrt oder ausschließlich für Rotwein zuständig. Und, also Holunder,
hat also einen guten Geschmack.
Die ganzen Beeren, die hat einen sehr guten Geschmack leider, aber sie ist halt auch ein richtiger Teufel, weil die legt halt ihre Eier rein und die Larven fressen halt dann von innen die Beeren auf. Und ich wollte nur wissen, ob bei euch im Burgenland oder in Deutschkreuz, im Mittelburgenland, das auch schon da ist, wahrscheinlich vereinzelt, aber wie, ist, ja, wie schaut
es,
das gleich
es war, aus? Es war vor einigen Jahren verstärkt, da jetzt eigentlich haben wir kein Problem, muss ich sagen. Es ist ja so, dass die, glaube ich, bei 30 Grad ungefähr oder 32 Grad dann sich nicht mehr vermehrt, das austrocknet und so. Also wir haben in der letzten Zeit kein Problem, muss ich sagen.
Ja. Das heißt, die liebt keine heiße Liebe, die will ja eine kühle Liebe haben.
Ja, anscheinend, ja.
Da ist ja, meine, am Ende des Tages, es ist ja wirklich ein Hund, weil eben die legt halt überall Eier rein. Ja. Und wir haben die eben aus Asien bekommen, eingeschleppt von irgendwoher. Und ja, sie wirbelt schon, sie wirbelt, also vor allem bei uns in der Steiermark hörst immer mehr eben wegen dieser Kirschessigfliege. Aber ja, irgendwas muss immer sein, deswegen.
Ja, das Suzuki, das sagt der Japan, Korea und China, ja. Der Geld. Also da ist schon viel Schlechtes heraufgekommen.
Ja, das hast du absolut recht.
Mhm. Und was kommt?
Letzte Pandemie.
Ja. Und was kommt Gutes aus dem Mittelburgenland, aus Deutschkreuz? Also ich muss es einfach sagen, wie gesagt, mein erster Ort, bei dem ich Rotwein in seiner vollen Qualität in Österreich kennen und lieben gelernt habe. Also bin ich zuerst hingepilgert und habe auch beim Weinfest in Deutschkreuz dann auch deine Weine verkostet. Und ich war damals schon sehr überrascht, dass wirklich alle, auch die Top-Weine, dann bei solchen Weinfesten immer dargeboten werden für kleine Preise. Also bitte hinreisen, bitte sowieso auch den Josef und die Maria Reumann in Deutschkreuz besuchen, natürlich vorher melden, Weingut besuchen und einfach wirklich bis nach oben durchkosten. Aber wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen, ihr beide, in der Kategorie oder in der Pyramide? Wir waren jetzt beim neuen Weißen und wie geht's weiter?
Meine Frage ist, wie viel Blaufränkisch, weil es geht, also für mich, ich liebe Blaufränkisch, wie gesagt, ohne Ende. Was ist der Hauptanteil? Natürlich Blaufränkisch und wie viel in Prozenten ist es ungefähr von deinen ganzen Hektar?
Mhm. Also in unserem Gebiet haben wir jetzt Mittelburgenland hat 2035 Hektar aktuell. Davon sind so 56% mit dieser Sorte bepflanzt und das ist ja auch bei uns ident im Betrieb so. Dass wir so an die 56-60% Blaufränkisch haben. In verschiedenen Lagen, das ist das Schöne dran, also das alte Weingebirge ist ja von der Bodenstruktur optimal, also das ist, geht bis 255 Meter hoch, das ist die Riede Fabian, die höchstgelegene Riede in Deutschkreuz, man sieht sehr gut den See, den Neusiedler See, die ungarischen Ausläufer, die ja für uns sehr positiv wirken, geben uns im Sommer eine Kühle, im Winter Wärme, aber die Bodenstruktur, die wir hier haben, Braunerde mit Lehm, mit Tongehalt, ein bisschen sandig, Kalk. Und das ist optimal für die Sorte Blaufränkisch. Der Boden selbst kann sehr gut Wasser speichern, ist auch wichtig. Wir haben so im 10-Jahres-Schnitt 650 mm Niederschlag, das reicht aus. Und vor allem ist es wichtig, wann er fällt und wie er fällt. Also es sind eher nicht Gewitter, es sind eher leichte Regen, wo der Boden sehr gut aufnehmen kann. Weil man nutzt zunächst, wenn auf einmal wie in Wien vorgestern 100 mm in einer Stunde kommen, das sind ja weg. Nicht? Und daher, sage ich mal, unsere, wenn man jetzt rausfährt ins alte Weingebirge auch, oder wo die Böden das Wasser gut speichern können, da gehen ja unsere Wurzeln wirklich 15 bis 18 Meter in die Tiefe. Da sieht, wir haben keine Beregnung, das Laub ist dunkelgrün, es ist wirklich sehr fruchtbar alles und die Trauben sind sehr gut ausgefüllt und gesund und das macht Freude, wenn man da im Weingarten rausgeht.
Wie alt sind deine Stöcke dann auf der Riedfahrt?
Also wir haben Fabian, dann haben wir zugekauft, das sind jetzt 37 Jahre alt. Und der Vorteil ist dort oben, du hast immer ein bisschen Luftbewegung auch. Also von Pflanzenschutz her, nicht so anfällig gegen Oidium und so und Peronospora. Und wie gesagt, macht Freude zu arbeiten dort. Man hat einen sehr schönen Ausblick. Du siehst über das ganze Mittelburgenland, du siehst die Hügelketten, Günzergebirge, Ödenburger Gebirge, Leitergebirge, die uns ja vom Westen her schützt gegen Kälteeinbrüche. Und von links, also von Osten her, strömt ja pannonische warme Luft zu uns herein. Und das, was unsere Trauben sehr, sehr gut ausreifen lassen.
Gewaltig. Und das wird dann in große oder kleine Holzfässer ausgebaut?
Wir haben hier jetzt vermehrt auf 500 Liter gesetzt. Wir sind für unseren Betrieb mit so an die 80 Stück 500, ein bisschen was Barrique noch. Da spielen wir, aber ich glaube eher, dass unsere Weine besser in 500 Liter Fässer passen. Ich möchte mehr den Sortencharakter erhalten und das Holz wirklich nur Beton, also begleitend im Wein haben, und dass wir gehen ja immer mehr vom Neuholz zurück. Bei 500 Liter Fässer kann man länger behalten, auch vom Platz her. Wenn du Barrique immer alte Fässer willst, dann kannst du einen zweiten Keller bauen, weil ja jetzt schon einige dazukommen. Und ein 500 Liter Fass kann ich schon 10 Jahre auch verwenden, ist kein Problem. Wenn ich das dann mit neuen schneide, ergibt es eine schöne Harmonie. Der Sinn ist ja nur der, dass man die Oxidation hat und der Ausbau im Fass schöner ist.
Genau. Wann habt ihr das Fassbinder?
Ja, ich habe da verschiedene Säcke Mero. Wir haben Bordeaux, Sanson, was haben wir noch? Tanachou. Ja, da gibt es.
Also bunt gemischt.
Das bunt gemischt. Ich lege mich da nicht auf ein, Fass zu, fest. Mhm. Ich probiere ein bisschen schon mit Cuvées im Fass, also ein Holzcuvées eigentlich, mit amerikanischer und französischer Eiche gemischt im Fass. Also nicht, dass ich jetzt ein rein amerikanisches Fass nehme und ein rein französisches, sondern ich probiere aus, im Fass schon einen Cuvée bei den Holztauben zu haben. Wie sie das, das sind so Versuche, die ich da mache mit Klarmengen, und das sind sehr interessant, dass in manchen Jahren, wo du vielleicht mehr Gerbstoff hast, dann das amerikanische Holz leichte Süße einbringt und das überspielt. Aber ja, das ist.
Das heißt, das ist nicht falsch, verstehe. Du baust da ein Fassel zusammen aus amerikanischer und französischer Eiche?
Ja, ja, ich lasse das Küvetieren im Holz schon, ja.
Das heißt, jede zweite.
Ja, Hälfte, Hälfte.
Hälfte, ja. Das ist eine spannende Geschichte.
Ja, es ist spannend. Und wenn man das dann probiert, rein im Französischen und dem, und dann vielleicht ein Gebrauchtes, also wenn du einmal Zeit hast, dann zu mir kommst, kann man da einiges durchprobieren. Wir schauen, das sind sehr schöne Erlebnisse für einen Sommelier.
Ja, das finde ich richtig cool. Ich sage immer das Gleiche, ich komme,
ja.
Nur ich versprich nichts mehr.
Ja, ja.
Es ist halt immer Wahnsinn. Da du aber gesagt hast, natürlich liebst du reinzeitig Blaufränkisch und St. Laurent und Zweigelt, aber da ja deine Liebe vielleicht auch ein bisschen ins Bordeaux gerät, hast du sehr viele Cuvées auch.
Ja, zwei, ja. Also ja. Equinox ist eine Einstiegs-Cuvée, Preis-Leistungswein, Endverbraucher 10,90 €, den die Gastronomie und Hotelist sehr gerne verwendet als Hauswein und als Wein, den man in der Bar anwenden kann. Es ist immer so, am Abend kommt der Gast, der will nicht zu viel ausgeben, möchte aber doch ein Cuvée trinken, vielleicht mit ein bisschen Holzeinsatz. Das ist 12 Monate gebrauchtes Holz. Es ist wirklich nur begleitend, und da haben wir meistens dann also Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot. Die Idee war am ersten eine autochtone Cuvée mit St. Laurent, aber St. Laurent ist halt eine sehr heikle Sorte. Ja. Und da haben wir öfters Probleme dann gehabt mit Fäulnis, haben wir dann das nicht erfüllen können. Habe ich gesagt, wir können nicht jedes Jahr umspringen, einmal mit St. Laurent, einmal mit Merlot. Wir machen das nur mit Merlot immer, also mit diesen drei Sorten zu gleichen Teilen. Und da haben wir immer jedes Jahr dann kein Problem mit Händlern und Konsumenten, weil sonst servierst du es ja. Und den Laurent machen wir jetzt meistens einen Rosé-Säcker.
Ja, cool. Du, und Equinox heißt gleich und gleich, Nacht.
Ja? Ja, Tag und Nacht
gleich. Tag und Nacht.
Ja, also ein Equinoptikum. Du hast ja die Ableitung von dem, dass im März Tag und Nacht gleich lang ist und im September. Okay. Wir sagen, im März beginnt das Leben im Weingarten, im September hast du die Ernte, so kannst du ein Jahr eingrenzen. Die Gleichheit von Tag und Nacht, auch im Wein mit gleichen Teilen küvetiert. Das ist jetzt auch keine Kunst mehr, weil im Endeffekt früher hast du doch Sorten gehabt, die was nicht ausgereift sind so leicht. Da kann man nicht Sauvignon ja zum Beispiel. Aber durch diese Klimaverschiebung oder durch diese Wärme, wo es wir jetzt haben, kannst du mal sagen, wir haben ein kühles Jahr gehabt oder was. Das ist, jetzt werden die Jahrgänge sehr ähnlich. Du kannst selbst das nicht mehr eingreifen, früher ernten oder später oder wie auch immer. Aber also ein Reif wird alles.
Ja. Aber wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, ihr seid ja schon im Weingarten dabei, auch ein bisschen gegen Alkohol dagegen zu steuern. Und es ist eine spannende Zeit, aber ihr seid ja ein Tüftler und ihr macht es richtig cool. Und dann kommt der Phönix. Der Phoenix. Was ist aktuell die Nummer? 28, oder?
26 war Jahrgang 21 und vorige Woche habe ich 22 die Prüfnummer eingereicht. Aha. Ja, Phoenix gibt es seit 1996. Das ist so unser Flaggschiff, mit dem, was wir wirklich in der gehobenen Gastronomie gut verankert sind. Da haben wir unsere Händler, fördern uns da sehr. Und ich habe nächste Woche ein Golfturnier beim Dollarer. Und da haben wir auch schon angewöhnt, dass in jedem Startpaket ist eine Rule 375er drin, weil da spielen ja hauptsächlich Hoteliers mit und die ihn noch nicht kennen, die werden dann mal aufmerksam.
Ja, richtig cool.
Aber er ist bekannt, muss man sagen. Einfach.
Ja, macht uns sehr viel Freude. Wir haben immer super Bewertungen in allen Verkostungen und ja, es ist so eine blaufränkisch betonte Cuvée mit Merlot, Cabernet und Syrah. Wird teilweise neuen Holz, früher war es nur neues Holz, jetzt haben wir großteils neues, aber auch gebrauchtes dabei. Und ich finde, das ist ein Wein, den man solo sehr gut trinken kann und auch natürlich zu jedem Essen passt, zum kräftigen.
Und wie viel ist da, wie viel Cabernet Sauvignon habt ihr im Betrieb?
In Cabernet haben wir von den 9 Hektar 1,4.
Gewaltig. Und das ist auch so ein Herzensprojekt, weil den gibt es ja auch reinsortig, habe ich gesehen.
Ja, das ist immer so, die Maria hat sich einmal Cabernet Sauvignon Reinsorte gewünscht und da haben wir vor 2 Jahren den ersten gemacht, das waren ja nur dann einmal 2 Fässer. Aha. Und sie hat gesagt, wir sind nur für sich, aber es war dann so eine große Nachfrage, dass wir leider eines weiterverkauft haben. Und sie hat ein bisschen ans nicht erhalten, wir haben noch 90 Flaschen jetzt und ist hochinteressant und sie hat jetzt 21 haben wir wieder angemacht. Und ich habe mir ein Cabernet Franc vor 4 Jahren gepflanzt, einen halben Hektar, das ist auch super. Da haben wir sehr viel Freude, was auch sehr gut bei unseren Konsumenten ankommt und Kunden. Und ja, das sind so Themen, wo man sich spielt, wo es so kleine Auflagen gibt. Und
ist das die Limited Edition?
Genau, ja, das ist auch bei Wien um Sine Nomine. Da schauen wir, oder bei Blaufränkisch Reserve, altes Weingebirge. Da schauen wir, dass da nicht mehr wie zwischen 2000, 2500 Flaschen am Markt kommen. Bei Cabernet gibt es ja nur 600 und bei Cabernet Franc auch.
Ja, aber Cabernet Franc ist ja für mich die Rebsorte, die, also ich stehe auf Cabernet Franc. Das ist einfach so, diese Würze, diese Klarheit, was Cabernet Franc hat. Cabernet Sauvignon oft ein bisschen zu blockbustermäßig, zu kräftig, aber Cabernet Franc ist immer ein bisschen der frischere Typ. Also mir taugt Cabernet Franc richtig gut.
Also ich habe in Frankreich sehr oft getrunken, das ist ja außer der Regel eigentlich Cheval Blanc, nicht? Das ist ja hauptsächlich Cabernet Franc.
Richtig.
Und das hat mich immer begeistert, nicht? Und das ist ein ganz großer Wein. Und im Endeffekt zu Hause haben wir es eigentlich nicht umgesetzt, aber dann einmal beim Cabernet Sauvignon haben wir sehr viele Ausfälle. Wir haben 92 den ersten gesetzt und im Endeffekt, das sind jetzt die Stöcke alle aufgesprungen oder wie nachdem, da haben sie einen quasi Herzinfarkt gehabt. Bevor die Ernte ist, kommen wir auf einmal alles welk geworden. Und dann habe ich zum Rebenzüchter gesagt, was ist mit dem Cabernet? Ist das durch die Bearbeitung, durch die Maschinelle, dass man unten verletzt oder wie auch immer? Aber ich habe mir es ja nicht sagen können. Er hat mir gesagt, probier Cabernet Franc. Du hast sicher einen besseren Erfolg dann, wenn sie älter werden. Ja, dann habe ich ein paar Mal Cabernet Franc probiert, ja, von unserer Gegend und war auch begeistert. Haben wir gedacht, okay, eine kleine Menge macht man für uns und wie gesagt, wir sind ja nicht groß, daher kannst du kannst mit jedem Stock reden eigentlich, nicht, wenn du so klein bist. Das ist kannst du schon gut beobachten und wir haben sehr viel Freude damit, muss ich sagen.
Na, richtig cool. Also Cabernet Franc macht richtig, richtig Spaß. Aber darf ich noch fragen, SK war das nicht, was Cabernet Sauvignon gehabt hat?
Nein, das war bei der Zweigel meistens, ja. Da hat mich auch mal drum, von wo kommt es her, ist der Stress, ist das der Rebschnitt, also, dass man den Stock zu stark angeschnitten hat und nicht dort versiegelt hat. Aber es kommt und geht, die Traubenwelt ist jetzt auch wieder weg, man weiß nicht warum, also bei uns zumindest, nicht beim Zweigel sich nichts jetzt. Nicht? Das sind so Phasen, die was man durchstehen muss, glaube ich.
Ja, das ist das Schöne, das, wahrscheinlich der Stock, die Trauben und auch der Wein, jeder macht ja Phasen durch, weil wenn du einen Wein füllst, hast du über 20 Jahre verschiedene Phasen, wo du einmal trinken kannst, einmal nicht trinken kannst.
Ja,
deswegen, wir sind, das ist, ich rede mir einfach, aber das ist halt ein Natursport und ein Freiluftsport und da musst du halt schauen, was die Natur hergibt.
Ja, und das ist halt so, das ist eine Dauerkultur, nicht? Du kannst nicht reagieren, ich kann nicht sagen, nach ein paar Jahren, ich hau raus und pflanze wieder neu. Nicht?
Das ist richtig.
Halt, da muss man durch und ich finde, Das hat man gesehen, wie gesagt, dass es diese Traubenwelt gibt. Bei uns entzweigelt sich jetzt nichts, weil wir wenig anschneiden vielleicht oder weil der Schnitt nur mehr so extrem grob ist, dass dort vielleicht was hineinkommt. Ja.
Wie viele Weine sind es denn dann, also jetzt, ich sag mal, an Etiketten, die ihr jährlich dann von den 9 Hektar jetzt auf den Markt bringt?
12 verschiedene.
12 verschiedene. Mhm. Und einer eben jetzt mit Vino sine nomen.
Vinum sine nomen, der Wein ohne Name. Ja.
Ja, also ich bin froh, dass mein Latein das noch hergegeben hat. Und das war, weil er keinen Namen hatte. Es ist einfach neu gekommen.
Ja, das war eine Idee von einem Freund von mir, der hat eine Vinothek gehabt, der Michael Ulrich, der Weinfinder. Und der ist im Jahr 2000 zu mir gekommen. Ist so mit dem Cuvées-Macher, haben wir einmal den U1 gemacht, das ist für Ulrich gestanden, den hat er dann fleißig verkauft in der Vinothek und dann hat er gesagt, wir müssen was drüber setzen und da sind wir eben, früher war aber Blaufränkisch auch dabei, Merlot, Cabernet und Blaufränkisch hat er kuvetiert und ja, der Wein ist, und dann den Namen hat auch er gebracht natürlich, er hat gesagt, Ole, es gibt so viele Cuvée-Namen, schau, und da kennt es eh keiner aus. Er nennt den Wein um seinen Namen, das klingt gut, der Wein ohne Name. Und so ist das geboren. Und er hat dann fleißig verkauft und dann irgendwann hat er gesagt, du, er will das Projekt nochmal weiterführen. Ich sage, okay, dann gib mir die Marke und dann mache ich das. Ja, und er kauft jetzt den Wein, aber nicht auf seine Verantwortung, nicht wie früher. Und dann haben wir das weitergeführt. Und ich muss sagen, wir haben jedes Jahr super Erfolge bei Bewertungen. Wir haben den Wein auch platziert auf Tui mein Schiff. Also wir kriegen oft um 2 in der Früh Fotos gesendet aus Dubai oder irgendwo und Freunde sagen, oh, wir trinken Wein am Schiff von dir. Da haben wir eine sehr gute Streuung und ist auch bei uns in der gehobenen Gastronomie gut verankert. Die Firma Töllra verkauft da sehr viel davon. Ja, da freuen wir uns.
Vinum sine nomen. Und ja, die und Zusammensetzung ist
gleich. Ja, sagen. Bitte? Ja, dann hat er jetzt bei Vinaria 5 Sterne bekommen, 5 goldene, die Höchstbewertung. Und der Adi Schmidt hat verkostet unsere Weine. Und der hat schon einige Jahre, also der hat mehrere Jahrgänge verkostet. Und der schreibt immer, das ist der Masetto von Österreich für ihn. Es ist eben 95 Merlot, 5 Cabernet. Also man könnte reinsortiger Merlot, weil wir dürfen 15% Fremdsorten hineingeben. Und ja, das kommt sehr gut aus und wer das mit Masetto vergleicht, das ist ja einer der tollsten Weine aus Italien, ein reinsortiger Merlot aus der Maremma, da freuen wir uns natürlich.
Aber vom Preis her bleibt es noch gleich, oder? Nur weil der Adi Schmidt schreibt, Masetto kostet es nicht 1000 Euro, oder?
Nein, wir sind mit 36 Euro sehr konstant in den letzten Jahren. Und das war auch zum Beispiel in 500 Liter Fässer ausgegangen. Ah, schon, ja. Und ein paar Barrique, also das war nicht viel, aber das Großteil 500 Liter Fässer, 24 Monate, ja. Und hat 14 Alkohol, hat 6 Gramm Säure, 1 Gramm Restzucker. Und ist halt auch nicht, ich meine, das ist sehr jung, muss ich sagen. Wenn wir jetzt gereifte trinken, da sieht man, wie viel Potenzial es da drin ist. Wir produzieren sehr langlebige Weine, muss ich sagen. Wir haben jetzt, waren am Seewinkel eine Radtour und in einem Gasthaus und da hat mich einer überrascht, der hat, unser Wein hat es gar nicht gegeben im Gasthaus dort, und der bringt 2011 Blaufränkische Reserve blind. Ich war am Leiterberg, so Schande, nicht in Mittelburgenland, aber ich war schon bei Blaufränkisch, aber er war so gut, also die Farbe, tiefdunkel, das waren überhaupt keine Reifetöne irgendwo da, das war so frisch, ich habe das viel jünger geschätzt. Und da waren alle begeistert, wir waren ja 10 Leute, und da sieht man das Potenzial wirklich vom Blaufränkisch zum Beispiel. Und immer Vinum gereifte trinken, da kann man zurückgreifen, so 10, 12, 15-Jährige stehen immer noch super da.
Ja, na, fantastisch. Aber da gibt es ja auch noch eine Grand Reserve, den
ja,
Josef heißt, und Maria.
Den Joma, das ist ein Projekt, das haben wir 2003 gestartet, da habe ich einen Blaufränkischen so einen guten gehabt und haben wir das dann zurückgelassen, ein 500 Liter Fass, und haben wir gedacht, mit dem muss ich was Besonderes probieren. Der war mir 24 Monate in Barrique, dann habe ich ihn 24 Monate ins 500 Liter Fass gegeben und dann haben wir 12 Monate in ein 500 Liter Fass. Und wir waren dann in Spanien auf einer Weinreise und waren bei Roda, und mir bei Roda diese Weine so fasziniert, und meiner Frau, Und dann der Name Roder sind ja die zwei ersten Buchstaben der Besitzer, ja, die Vornamen. Und jetzt haben wir dann im Bus mit Bruno Resi waren wir da, ja, so haben wir auch, ja, aus Tirol, jetzt haben wir gesagt, wir haben so einen guten Wein, was können wir da machen? Nicht? Dann lässt man einen Namen geben. Dann haben wir umgetiftelt, weil die Maria, die Chefin, Mayo, naja, also Mayonnaise, ja, ist nichts. Ja. Aber Joma würde gut klingen. Und so sind wir eigentlich auf den Namen gekommen, dann haben wir sie dann schützen lassen. Und das war 2013, da habe ich jetzt noch, glaube ich, 20 Flaschen. Und 2017 ist ein reinsortiger Merlot, der was 50 Monate, aber nur zweimal in neuen Holz war. Es war 13 ein bisschen übertrieben, mit dreimal neu, boah, das ist eine Bombe. Also, ja. Ja, ich habe das einmal ausgetestet, ja, das war zu viel.
Ja.
Aber jetzt, der 17er ist sehr gut, da haben wir vielleicht noch 100 Flaschen. Und jetzt schlummert im Fass, also da bist du wieder eingeladen, 2020 Blaufränkisch, der nächste Jom. Aber so der cool. Kommt erst in, sogar mal 2 Jahren am Markt.
Das heißt, dieses Projekt, das gibt es immer nur sporadisch, wenn
die Größe anpasst. Ja, wenn ich glaube, ja, ich würde da so Ausnahmeweine kreieren, die was wirklich top sind. Und wo man glaubt halt dann, wenn man das noch länger lagert, dass du dazu gewinnst.
Ne? Super. Und sie sind trotzdem leistbar. Also ich überlege jetzt, ob ich vor dir komme, René, und einfach schon ein bisschen was für meinen Weinkeller mitnimmt. Aber ja, finde ich in 2 Jahren dann auch das Timing richtig mache, schauen wir mal. Aber ja, also wir waren beim Thema leistbar und das finde ich halt sehr, sehr, sehr sympathisch.
Wir haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wird das immer wieder bestätigt. Und auch wenn wir Blindproben haben, aber dann auch der Preis ein Thema ist. Also man, wie ich auf der Weinakademie da war, da hat man jetzt dann so einen Preis einschätzen müssen. Nicht? Was kann der Wein wert sein? Und das macht man ja oft so. Nicht? Und ich glaube, da sind wir schon wirklich sehr gut im Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was wir verlangen. Und ich tue da immer wieder, also wir sind ja dann konstant mit den Preisen, aber wenn wir einen Preis festlegen, dann möchte ich schon das international verkosten, wie teuer sind diese Weine, auch von Kollegen natürlich, damit man da nicht irgendeinen Fantasiepreis hat.
Ja, ich finde es auch immer ganz wichtig, vor allem die Gastronomie ist ja sehr sensibel zurzeit, wenn es ums Thema Preis geht, weil wir lesen jetzt immer nur mehr Gastronomie und Preis. Und die Weinkarten sollen zum Trinken da sein. Und da appelliere ich an jeden Sommelier, denkt ein bisschen mit, kalkulierst die Weine so, dass er jeder Freude hat. Und ich glaube, mit deinen Weinen, die sind wirklich so fair und da hat jeder Gast eine Freude dabei und es macht richtig Spaß, einfach zum Trinken.
Na, du kriegst für wenig Geld
viel Qualität. Richtig viel Wein. Richtig
ja,
viel.
Nein, das stimmt. Ja, ja.
Ja.
Nein, da sind wir sehr zufrieden.
Und dann können wir auch zum Abschluss der zweiten Folge, denn da kommen wir jetzt natürlich hin, nach dieser schönen Zeit mit dir, Josef, Sepp, ich darf sagen, kann ich wieder wirklich zum Abschluss nur sagen, Hauptsache einfach trinken. Vor allem die Räumern, Rotweine sage ich jetzt noch einmal, aber ich bin auch schon gespannt auf die Weißen und auf das Projekt Donauriesling, oder ist es ja kein Projekt, das ist fix. Das wird bei meinem nächsten Besuch auf jeden Fall verkostet. Oder wenn du wieder durch die Lande reist und ich dich erwische. Und ja, in der Zwischenzeit, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank, dass ihr auch bei der zweiten Folge eingeschaltet habt. Es war echt sehr, sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Danke.
Es ist großartig. Ich verspreche dir, ich komme. Nur, ich sage kein Datum, aber es wird demnächst passieren. Ich werde Burgenland-Tournee machen und da komme ich vorbei und ich freue mich echt schon, wenn ich das kosten darf.
Und einen großen Kofferraum würde ich dann empfehlen für die
das,
Tour.
Das ist ja immer das, ich sage auch, die Sommeliers müssen oder die Hoteliers müssen zu unserem Betrieb kommen, damit sie sehen, wie gearbeitet wird, wo gearbeitet wird. Und du hast ganz, also vor allem die Sommeliers, du hast ganz einen anderen Zugang zum Wein, wenn du den Betrieb kennst und du kannst am Tisch eine Geschichte erzählen, du hast keine Angst, wenn dir wer fragt, weil du antworten kannst und das ist uns sehr wichtig. Und da freuen wir uns, wenn die Sommeliers zu uns kommen und es kommen ja Gott sei Dank Tourismusschulen zu uns, auf der WIFE Innsbruck oder auf der Oberösterreich, Bad Leonfelden jedes Jahr mit der 3. Klasse Jungsommeliers und da hat man gute Streuung und nach vielen Jahren sagen sie dann immer noch, wir waren ja bei euch und das war so schön und das ist auch für uns schön.
Das Thema Reisen ist ganz wichtig und ja, es bleibt halt ab und zu halt aus, weil halt das Arbeiten immer dazwischen kommt.
Ja,
das aber ich bemühe mich, so viel wie möglich herumzukommen und ich freue mich wirklich schon, wenn wir uns sehen. Ja. Und trinkt alle miteinander Rotwein. Rotwein ist richtig cool, auch im Sommer.
So ist es ungesund.
Und gesund ist auch noch. Und trinkt es zur richtigen Temperatur, im Sommer gekühlt, im Winter einen Zacken wärmer.
Und am Abend, der was nicht schlafen kann, ein Glas und das wirkt Wunder. Und
du schläfst wie ein Baby. Lieber Josef, ich danke dir recht herzlich.
Ich sage danke und wünsche euch alles Gute noch und freue mich aufs nächste Sehen.
Danke, liebe Grüße nach Deutschkreuz. Ciao.
Danke.
Alles Liebe, schöne Lese und alles Liebe.
Danke. Papa. Danke.